Wir haben uns am ersten Abend zu diesem Thema über den Stellenwert und über das Wesen der Anbetung unterhalten und haben gesehen, dass wir erschaffen worden sind, um unseren Schöpfer anzubeten, und dass wir erlöst worden sind, um unseren Erlöser Gott anzubeten. Zum Wesen der Anbetung haben wir zur Hauptsache zwei Wörter, zwei Begriffe mit verschiedenen Belegen studiert und haben gesehen, dass im Alten Testament das Wort, das für Anbetung verwendet wird, heißt sich beugen, sich niederwerfen vor einem Größeren. Dann haben wir das Neue Testament untersucht und gesehen, dass das entsprechende griechische Wort die gleiche Bedeutung hat, und die zahlreichen Stellen, sowohl des Neuen als auch des Alten Testaments, haben das auch sehr schön gezeigt, dass darin das Wesen der Anbetung liegt, dass wir uns beugen vor dem, der groß ist, wahrhaft groß ist, in dessen Hand alles ist, dem wir alles verdanken. Ich will heute Abend versuchen, einiges zu sagen über die Anbetung, wie sie geschieht. Ich befürchte, dass ich wieder mehr mit Grundsätzlichem mich befassen muss. Ich werde einiges sagen über die Voraussetzungen zur Anbetung. Und daraufhin wollen wir versuchen, einige Praktiken, die häufig vorkommen, auch unserer Zeit, aber nicht nur unserer Zeit, auch vergangener Jahrhunderte schon, damit zu vergleichen, und wollen dann zum Schluss sehen, wie, in welcher Weise wir unseren Gott und Vater, unseren Schöpfer und Erlöser und seinen Sohn anbeten. Der Puritaner John Bunyan, bekannt durch seine, man möchte es fast nennen, unsterbliches Werk, die Pilgerreise, ein großartiges Werk, wirklich. Dieser John Bunyan sagt einmal an anderer Stelle: "When thou prayest, rather let thy heart be without words, than thy words be without heart." Wenn du betest, lass eher dein Herz ohne Worte sein, als deine Worte ohne Herz sein. Ich sag's noch einmal. Also ich brauche immer zwei, dreimal einen solchen Satz mir vor Augen halten und darüber nachdenken, bis ich ihn überhaupt nur gedanklich nachvollziehen kann. Also dieser John Bunyan sagte, es ist besser, wenn wir beten, auch wenn wir anbeten, gilt genau dasselbe. Es ist besser, dass dann unser Herz ohne Worte ist, als dass unsere Worte ohne Herz sind. Es kommt wirklich auf das Herz darauf an, dass unser Herz stimmt. Nun, das ist ja gerade la pièce de résistance, wie wir so schön sagen. Da ist doch der Widerstand, der überwunden werden muss, dass unsere Herzen nicht immer oder vielleicht sogar eher ausnahmsweise in der Verfassung sind, wie sie angesichts eines großen Gottes sein sollten. Und da sind wir auf allerlei Methoden gekommen, um das zu überspielen, oder Witz zu machen oder zu vertuschen, zu verhüllen. Ich denke, der ganze Ritualismus, die Erfindung der Liturgie, geht darauf zurück. Denn es ist ganz sicher viel leichter, eine korrekte Form des Gottesdienstes sich einzuprägen und nachher nachzuvollziehen, zu wiederholen, als ein gottesfürchtiges Herz zu bewahren. Wir können, und da sind wir, die meisten von uns, recht tüchtig, auch dann noch schöne Worte machen, schön beten und preisen und anbeten, auch wenn unsere Herzen längst leer sind. Der Herr sagte das einmal seinen Zeitgenossen in Matthäus 15, Vers 8, steht das: "Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir." Nun, auch wenn wahrscheinlich die meisten von uns nicht in solchen Gemeinden oder Gemeinschaften oder Kirchgemeinden sind, also wo eine Liturgie den Gottesdienst regiert, so können wir genauso in diese Falle tappen. Formalismus ist der erste Schritt auf diesem Weg dahin. Und wenn unser Herz nicht vom Herrn ergriffen ist, dann ist auch die schönste Anbetung keine Anbetung. Wir können Gott nicht täuschen. Wir können höchstens uns selbst täuschen. Ich will dazu einige Verse lesen aus einem Psalm, der das in sehr eindringlichen Worten zum Ausdruck bringt. Psalm 137, das Lied der Juden im Exil. Psalm 137, die Verse, ich lese nur die Verse 1 bis 6. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten, denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten daselbst von uns die Worte eines Liedes, und die uns wehklagen machten Freude. Singet uns eins von Zions Liedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Wir sehen hier gläubige, gottesfürchtige Menschen, die sagen, jetzt können wir nicht singen. Es wäre jetzt einfach verkehrt, nach der Laute zu greifen und in die Stränge zu schlagen und schöne Lieder zu singen. Es stand ihnen viel besser zu Gesicht, zu schweigen und auch diesen Hohn, diesen Spott auf ihren Seelen brennen zu lassen, als all das zu überspielen mit schönen Liedern. Es ist wirklich so, dass im Reich Gottes Echtheit alles ist. Echtheit. Paulus sagt im 1. Korintherbrief im Kapitel 4, Vers 20, dass nicht die großen Worte, sondern die Echtheit, also die wahre Kraft entscheidend ist. 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und der gleiche Paulus schreibt an Timotheus im 2. Timotheusbrief im Kapitel 1, Vers 5 und redet dort vom ungeheuchelten Glauben. Glaube muss ungeheuchelt sein. In den Dingen Gottes müssen wir echt sein, ungeheuchelt sein. Und ist unser Herz dem Herrn entfremdet, ist es besser, dass wir schweigen, als dass wir mit schönen Worten ein schimmerndes Tuch weben, mit dem man ein leeres Herz schön kaschieren kann. Besser schweigen. Nun, wenn unser Herz nicht so ist und da ist, wie es sein sollte, dann denken wir, dass wir dem vielleicht nachhelfen können. Und so verfallen wir ziemlich leicht der Idee, dass wir mit einem guten musikalischen Programm, mit Musik, mit Instrumenten, das wettmachen können oder unser Herz in Gang setzen können, so dass wir dann Gott doch anbeten können. Wir meinen also, dass wir mit solcher Stimulierung der Sinne Gottesfurcht erzeugen und Anbetung in Gang setzen können. Und wir berufen uns dann auf verschiedene Stellen. Wir sehen im Alten Testament, ja, die haben Gott gepriesen mit Posaunen, mit Tamburinen, mit Lauten. Und das war manchmal so laut, dass man das weit herum hörte. Da haben wir das Geheimnis. Das müssen wir auch so machen. Dann kommt die wahre Anbetung in Gang. Nun, wir sind nicht die Ersten, die so dachten. Die meinten, daran liegt es. Auch die Kinder Israel, als sie in ihren Herzen ihrem Gott längst entfremdet waren, als ihre Herzen leer waren, da waren ihre Häuser und Gassen und auch der Vorhof des Tempels voll von Musik. Ich will einmal zwei, drei Stellen zu dem aufschlagen, was ich jetzt eben sagte. 1. Chroniker 25. Hier wird davon gesprochen, wie David Männer bestellt, die den Gottesdienst in dieser levitischen Ordnung führten. Das waren Priester. Und es heißt hier, 1. Chroniker 25 von Vers 1 an, und David und die Obersten des Heeres sonderten von den Söhnen Asaphs und Hemans und Jeduthun solche zum Dienst ab, welche weissagten mit Lauten und Harfen und Zimbeln. Und es war ihre Zahl der Männer, die tätig waren für ihren Dienst, von den Söhnen Asaphs, Sakkur und Josef und Netania und so weiter. Und dann Vers 3. Gedalia und Siri und Jesaja und Simei 6 unter der Leitung ihres Vaters Jeduthun mit der Laute, welcher weissagt, um den Herrn zu preisen und zu loben. Oder Psalm 150, wo wir aufgefordert werden, den Herrn zu loben mit Zimbeln, mit Laute, mit Posaune. Die Frage ist also ganz sicher nicht, ob Musik oder Musikinstrumente zur Anbetung gehören, sondern die Frage ist, welchen Platz die Musik dabei einnimmt. Das ist die Frage. Und diesen Abschnitt, den wir lasen in 1. Chroniker, zeigt, dass diese Instrumente unter der Leitung von Asaph, Heman, Jeduthun verwendet wurden. Das waren Männer, die Gott kannten und Gott fürchteten, wie die von ihnen geschriebenen Psalmen zeigen. Also die Musik begleitete die Anbetung. Die Musik war nicht Anbetung, begleitete die Anbetung. Sie war ein Ausdruck der Freude an Gott und an seinen Werken. Sie war nicht dazu gedacht, diese Freude an Gott und an seinen Werken zu erzeugen. Nun, Musik kann und soll auch gefallen. Und Musik kann das Gemüt erheitern. Und dagegen hat auch gar niemand etwas. Nur ist das nicht Anbetung. Das ist nicht Anbetung, das ist etwas anderes. Auch wenn wir miteinander Lieder singen, dann ist das sicher schön und es erfreut unsere Seele. Es ist schön, aber das ist noch nicht Anbetung deswegen, weil wir dabei schöne Gefühle haben. Also die Frage ist, welchen Stellenwert die Musik bei der Anbetung hat. Und wir sollten jetzt diese Stelle aufschlagen aus dem Propheten Amos. Amos Kapitel 5 im Vers 23. Amos 5, Vers 23. Hier redet der Prophet im Namen Gottes und spricht das Urteil Gottes, die Meinung Gottes, was er davon hält, dass man meint in Israel die mangelnde Gottesfurcht durch umso schöner und besser und lautere Musik ersetzen zu können. Amos 5, 23, tue den Lärm deiner Lieder von mir hinweg und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Und offensichtlich lebte man damals auch in einer Zeit, wo man nach neuen Methoden suchte. Das steht nämlich in Kapitel 6, in den Versen 3 bis 6. Hier steht, ist von solchen die Rede, die den Thron der Gewalttat nahe rücken, während sie den Tag des Unglücks hinausschieben. Also sagen, Gericht und so, das ist negativ. Reden wir nicht vom Gericht, vom Tag des Unglücks. Die schieben also das hinaus von sich, die auf Polstern von Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem Maststall, die da faseln zum Klang der Harfe, die sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Haben sich auch auf David berufen und gesagt, wir müssen neue Wege, neue Methoden suchen. Aber was war das Fatale an dieser ganzen Sache? Die Wein aus Schalen trinken und mit den besten Ölen sich salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Das Volk war in einer solchen Verfassung vor Gott, dass ihnen viel besser zu Gesicht gestanden wäre, sich zu demütigen vor diesem großen Gott. Und dann wäre ihre Anbetung echt geworden und echt gewesen. Die Frage ist also, ob unser Herz Gott zugeneigt ist. Wie kann denn unser Herz Gott zugeneigt werden? Wie das geschieht, das wird uns an verschiedenen Stellen gezeigt, wie Gott mit seinem Volk handelte und wie er es verstand, immer wieder das Herz dieses Volkes ihm zuzuneigen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Geschichte der Errettung Israels aus Ägypten. In den Kapiteln 12, 13, 14 wird uns beschrieben, wie Israel Ägypten verlässt, auszieht und dann steht dieses Volk am Roten Meer. Und dort begegnet es zuerst der Macht des Pharao, einer feindlichen Macht, der dieses Volk verderben will. Und in dieser Not lernen sie und begreifen sie, dass nur ihr Gott sie retten kann, sie befreien kann. Ja, Gott hatte sie in diese Klemme geführt, damit sie genau das lernen. Allein auf Gott zu vertrauen, auf ihn allein. In ihm allein ihre Hilfe zu suchen, auf ihn allein ihr Vertrauen zu setzen und sie erfahren, wie Gott eingreift, sie befreit, sie herausführt. Und dann steht in 2. Mose 14 im Vers 31, Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hat, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn, und daraus entstand dieses Lied 2. Mose 15. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen also, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Also durch Drangsal, durch Not und Befreiung, so neigt Gott das Herz seines Volkes ihm zu. Wir sehen etwas ganz Ähnliches einige Jahrhunderte später in der Geschichte des Nordreiches Israels, das dem Götzendienst verfallen ist, am Baal hängt. Der Baal, das ist nichts anderes als die Vergottung der Naturkräfte. Also sie beteten, wir können es so sagen, ihre Triebe an. Der Psychiater ist dann eben wichtiger als Gott. Die Triebe und das Verständnis der Triebe, wie wir auf die Triebe eingehen müssen und wie wir die handhaben müssen, darin suchen viele die Rettung anstatt im jenseitigen Gott. Das ist also eine ganz alte Sache. Baal, die Anbetung der natürlichen Kräfte. Wie handelt Gott, um dieses Herz sich zuzuneigen? Wiederum durch Not. Diesmal allerdings eine andere Not und eine länger dauernde Not als damals am Schilfmeer. 3,5 Jahre lang kein Regen, Dürre, Mangel. Und das bereitet das Volk zu auf den Tag, da es von Elia versammelt wird am Berg Karmel. Und jetzt ist das Volk in der Verfassung, dass es die Botschaft des Propheten verstehen kann. Und der Prophet wendet sich an das Gewissen dieses Volkes. Wenn der Baal Gott ist, dann dient ihm, aber vollständig. Und wenn der Herr Gott ist, dann dient ihm, aber vollständig. Und durch diesen Dienst wird das Herz des Volkes Gott zugeneigt. 1. Könige 18, Verse 37 bis 39. 1. Könige 18, Verse 37 bis 39. Antworte mir, Herr, antworte mir, so betet Elia, damit dieses Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Genau das muss passieren. Ihr Herz muss Gott zugeneigt werden. Da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und das Wasser, das im Graben lag, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Das ist Anbetung. Jetzt beten sie an. Durch Gottes Handeln an ihnen, durch die Not hat er sie zubereitet, dann hat er zu ihnen geredet durch den Propheten und dann hat er vor ihren Augen gehandelt. Und was sie da sehen, das neigt ihr Herz diesem Gott zu. Denn sie sehen, wie Feuer fällt und jemanden verzehrt. Nicht sie, die Schuldigen, sondern ein unschuldiges Opfertier. Und so handelt Gott an uns, er redet zu uns und er öffnet uns die Augen dafür, was er dort getan hat auf dem Hügel Golgatha, als er einen Unschuldigen an unserer Stelle richtete. Und das neigt unsere Herzen vor Gott. Und dann beten wir an. Wir sehen also hier wiederum, dass zuerst Gott handeln muss. Er muss an uns handeln. Gott muss uns zuerst retten. Das sehen wir an Israel, aus Ägypten herausführen. Sie retten. Erst dann können sie anbeten. Wir müssen zuerst befreit werden von uns, zu Gott gebracht worden sein, seine Errettung erfahren haben. Sonst können wir nicht anbeten. Und es ist immer wieder diese Begegnung mit dem Retter Gott, die Erkenntnis seines Handelns in der Errettung, das immer neu unsere Herzen ihm zuneigt, dass unsere Herzen voll werden und dann steigen Worte des Lobes, der Bewunderung, der Anbetung auf zu Gott. Wir haben dieses Lied aufgeschlagen, wir lesen es nicht, die Zeit reicht uns nicht, in 2. Mose 15, dieses Anbetungslied, dieses Lied der Erlösung, der Befreiung. Woran entzündet sich das Lob? Zuerst an der Größe des Retters. Ich will dem Herrn singen, denn erhaben ist er. An seiner Größe, wie sie sich in der Errettung entfaltet. Seine Macht, die sich in der Rettung offenbart. Wie er einen Feind niedergerungen hat, dem wir hoffnungslos und hilflos ausgeliefert waren. Seine Weisheit, wie sie sich in der Errettung offenbart. Auf diesem Weg, durch die Menschwerdung, durch den Tod des Sohnes Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen Genüge getan. Der Schuldige wird gerecht gesprochen, ohne dass Gott seine Gerechtigkeit kompromittiert hätte. Welche Weisheit offenbart sich da? Seine Liebe, die sich in der Errettung offenbart. Dass er bereit ist, alles zu geben, das Beste des Himmels, für das Schlimmste auf der Erde, für Sünder. Seinen eigenen Sohn dahin zu geben, ihn nicht zu verschonen, an unserer Stelle zu richten, seine Liebe, seine Heiligkeit, die sich in der Errettung offenbart. Er richtet Sünde, er muss Sünde richten, er muss die Strafe vollziehen. So sehen wir in der Errettung als Errettete die Größe des Retters. Und das neigt unser Herz, das lehrt uns ihn anbeten. Und wir sehen auch die Größe der Rettung. Woran sehen wir die Größe der Rettung? An der Größe des Feindes. Die Größe der Rettung sehen wir auch an der Größe der Not, in der wir uns befinden von Natur. Die Größe der Rettung sehen wir auch an der Hilflosigkeit der Gebundenen. Die Größe der Rettung sehen wir an der Schuld der Gebundenen. Und die Größe der Errettung sehen wir an den Absichten des Rettergottes mit den Schuldigen, die er rettet. Und das führt mich zum nächsten Gedanken. Die Größe des Retters und die Hilflosigkeit des Gebundenen stehen einander gegenüber. Und das wird uns nirgends so deutlich wie in der Wahrheit, welche in der Bibel mit äußerster Klarheit gelehrt wird, von den verschiedensten Seiten beleuchtet wird, demonstriert wird, nämlich die Wahrheit der Erwählung. Dass die Errettung also nicht an unserem Willen liegt, errettet zu werden, sondern an Gottes Gnadenwahl. Er hat uns erwählt zur Errettung. Nun, das ist unserem natürlichen Empfinden so zuwider, dass wir reflexartig Argumente suchen, um das irgendwie abzuschütteln. Denn wenn das wahr ist, dann bin ich vollständig in Gottes Hand. Nun, die Bibel sagt es uns, dass Gott uns in Christus erwählt hat, Epheser 1, Vers 4. Gott hat uns in Christus erwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott handelt um Christi willen an uns. Nicht um unseret Willen. Um Christi willen. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Das heißt, die Ursache der Erwählung kann nicht in irgendetwas liegen, das in der Schöpfung ist. In irgendeinem Geschaffenen. Darum auch nicht in mir. Das bedeutet dieser Ausdruck, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, die Ursache für die Erwählung ist in Gott allein. Und dann sagt der Herr Jesus selbst, er sagt das den Jüngern, Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nun, wir erkennen, glaube ich, warum das wichtig ist für unser Thema. Denn hier finde ich den tiefsten Beweggrund zur Anbetung. Und hier werde ich vor Gott klein. Er ist alles. Ich beuge mich vor ihm. Alles geht von Gott aus. Alles muss darum zu Gott zurückkehren. Er hat gehandelt, darum gehört ihm aller Ruhm. Er hat um seinetwillen gerettet, darum gehört ihm alle Ehre. Die Errettung ist in seiner Hand. Ich bin in seiner Hand. Es ist nicht so, dass Gott in unserer Hand ist. Und dass das Schicksal und das Heil in unserer Hand ist. In Gottes Hand. Jonathan Edwards, ein Zeitgenosse, ein etwas älterer Zeitgenosse von Georg Whitfield, er war in Nordamerika das Hauptwerkzeug jener großen Erweckung, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die damals noch britischen Kolonien Nordamerikas heimsuchte. Und er hielt am 18. Juli 1731 in Boston eine Predigt unter dem Titel God Glorified in Man's Dependence. Das ist ein schöner Titel für eine Predigt. Gott durch die Abhängigkeit des Menschen verherrlicht. Und die Substanz dieser Predigt hat er in den einleitenden Worten folgendermaßen zusammengefasst. Es besteht eine absolute und umfassende Abhängigkeit des Erlösten von Gott. Die Natur und der Plan unserer Erlösung sind nun solcher Art, dass die Erlösten in jeder Hinsicht und unmittelbar und vollständig von Gott abhängig sind. Nun, das sind Themen, über die man damals offensichtlich nachdachte und über die man verkündigte und predigte mit ungeheuren Auswirkungen. Nun, wir hätten es natürlich lieber umgekehrt. Wir hätten es lieber umgekehrt, nämlich so, dass Gott von uns abhängig ist. Dass wir Gott und die Umstände in der Hand haben oder doch irgendwie steuern können. Und entsprechend hat man in der Christenheit die Verhältnisse immer wieder auf den Kopf gestellt. So dass nicht mehr Gott uns in der Hand hat, sondern dass wir Gott und seine Sache in unserer Hand haben. Oder was anderes geschieht beim Messopfer als genau das. Denn beim Messopfer hält der Priester den Gegenstand der Anbetung in seiner Hand und die Gemeinde fällt auf die Knie und betet hier den an, den er für einen Gott deklariert. Die Hostie ist ja der Leib des Herrn. Und den muss man anbeten. Und so wird sie auch Monstranz genannt, also Schaustück, das man meistens in einem schönen, mit Tand und Glitter ausstaffierten Behältnis aufbewahrt zur Bewunderung der anbetenden Gemeinde. Und das hält der Priester in der Hand und auf sein Signal hin betet alles an, was er in Händen hält. Und hier kommt sinnfällig zum Ausdruck, was die natürliche Religion immer sucht und will. Gott selber in der Hand haben. Und gerade gegen diese Umkehr aller göttlichen Ordnungen wandte sich die Botschaft der Reformatoren. Ich hoffe, ihr kennt Guillaume Farel oder Wilhelm Farel. Und wenn nicht, dann muss jeder Schweizer sich sagen lassen, Schande mir. Wilhelm Farel, der Reformator der französischen Schweiz, der Westschweiz. Ein Knecht Gottes von seltenem Format. Übrigens, ohne Wilhelm Farel wäre Calvin nie in Genf geblieben. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Calvin war auf der Durchreise und es war Wilhelm Farel, der ihm sagte, wenn du jetzt weiterziehst, dann bist du Gott ungehorsam und Gott wird dich strafen. Und er hat also alle Drohungen Gottes und des Himmels dem Johannes Calvin so eindringlich vor Augen gestellt, dass der arme Calvin, der etliche Jahre jünger, ganz bleich wurde und dann einwilligte und in Genf blieb. Und Wilhelm Farel hat allein, ein Mann allein, ganz Neuenburg, wirklich zum Herrn gerufen, muss man wirklich sagen. Nach wenigen Wochen seines Dienstes dort haben die Bewohner dieser Stadt alle Götzenbilder niedergerissen. Und den Glauben der Reformatoren, den biblischen Glauben der Errettung in dieser Stadt aufgerichtet und verkündigt. Und dieser Wilhelm Farel, er sagte einmal, als er die Waldenser besuchte, Folgendes: Die böse Wurzel ist der Glaube, dass wir alle von, ist der Glaube, den wir alle von Natur haben, dass wir etwas beitragen zur Errettung. Wenn jemand hier ist, der zur einfachen Einsicht gebracht wird und bekennen kann, die Errettung ist des Herrn, dann ist das ausschließlich durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Es ist durch diese Lehre vom natürlichen Vermögen des Menschen, dass das Papsttum die Errettung aus Gottes Hände genommen und in die Hände der Priester gelegt hat. Und bekanntlich war ja das eigentlich der große Zwist, um den sich die ganzen Diskussionen der Reformatoren mit ihren katholischen Kontrahenten entzündete. Im Herzen ging es immer um die Frage der Gnade oder um die Frage des freien Willens. Der Humanist und Katholik, er blieb Katholik, Erasmus von Rotterdam, er musste irgendwann einmal, nachdem er durch seine Veröffentlichung des Neuen Testaments auf Griechisch und durch seine Förderung des Studiums der alten Sprachen die Reformation sehr gefördert hatte, ohne aber den Glauben der Reformation anzunehmen, musste er irgendwann einmal Stellung beziehen und einmal Fahne zeigen. Also wo steht er jetzt? Auf der Seite Luthers und Calvins oder auf der Seite Roms? Und er hat das natürlich nicht so plump gemacht, wie das irgendeiner gemacht hätte. Er war ja immerhin Erasmus von Rotterdam. Und so schrieb er ein unscheinbares Büchlein und mit dem hat er Farbe bekennt und gezeigt, auf wessen Seite er steht, vom freien Willen. Und hat dort dargelegt und mit biblischen Beispielen und Argumenten das auch zu stützen gesucht, dass der Mensch einen freien Willen hat und dass es am freien Willensentschluss des Menschen liegt, ob er selig wird oder nicht. Und darauf antwortete Luther mit seiner wahrscheinlich glänzendsten Schrift vom geknechteten Willen, de servo arbitrio. Und zeigte dort, dass der Mensch ja einen eigenen Willen hat. Und das zeigt die Bibel. Und darum sind wir verantwortlich, darum sind wir schuldig. Aber unser Wille ist nicht frei. Er ist an das Böse, an die Sünde gebunden. Wir wählen immer unser Ich. Wir wählen immer unseren Vorteil. Wir wählen immer das, was uns behagt. Und das heißt, wir wählen immer die Sünde. Und das tun wir so lange, bis Gottes Gnade an uns wirkt und unsere Herzen ihm zuneigt. Die Errettung ist wirklich in Gottes Hand. Und so lehrt mich das, dass ich mich vor diesem Gott niederwerfe. Ich werfe mich vor diesem großen Gott nieder. Er ist Gott. Er ist im Anfang der Schöpfung und auch der Erlösung. John Knox, der Reformator Schottlands, sagte in diesem Zusammenhang, ob eben der Mensch in Gottes Hand sei oder Gott in des Menschen Hand sei, Folgendes über das Messopfer. Dieser John Knox war eine Feuerseele von ganz außergewöhnlichem Format. Ein Mann von unglaublicher Leidenschaft, aber für die richtige Sache. Und dieser John Knox, er sagte, ich will davon Rechenschaft geben, warum ich dauernd erkläre, dass die Messe ist und ist immer gewesen Götzendienst und Gräuel. Der gräulichste Götzendienst, der je seit Anfang der Welt getrieben wurde. Ich las vor 2-3 Jahren ein etwas älteres Buch von einem Kirchenhistoriker, Joseph Chambon. Ich glaube, er ist Deutscher, vielleicht auch Schweizer. Das Buch ist deutsch geschrieben, ist kein Franzose, obwohl der Name das vermuten lassen könnte. Das Buch erschien 1944 in Zürich. Und er schreibt in diesem Buch, das Buch trägt den Titel Der Puritanismus, über John Knox folgendes: Der Gedanke, dass ein Mensch sich unterfangen dürfe, auf gegebenen Anlass und durch eigenes Handeln den heiligen Gott in Christus zu konkretisieren, zur Anbetung dieser Substanz durch die Gemeinde. Eben das, was der Priester in der Messe tut. Das bringt sein Blut ohne Unterlass ins Kochen. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, könnte man in dieser Beziehung unter das Leben von Knox schreiben. Dass der Protestantismus unserer Tage dieses Grausen vor der Messe kaum noch versteht, spricht entweder für die Messe, die sich aber nicht verändert hat, oder gegen den Protestantismus, der sich verändert hätte. Ja, wir können uns Gott nicht gefügig machen, auch nicht durch Anbetung. Und manchmal scheint es so, als ob die Christen denken, wenn wir Gott preisen, dann bekommen wir, was wir wünschen. Als ob das ein Mittel sei, um sich Gott und die Umstände gefügig zu machen. Gott macht sich nie uns gefügig. Gott ist nicht in unserer Hand. Das ist eine so fundamentale Wahrheit. Und darum habe ich das ein bisschen ausführlicher gesagt, weil auch unser ganzes Verständnis der Anbetung damit zusammenhängt. Gott ist nicht in unserer Hand. Wir sind in Gottes Hand. Wirklich. Nun, es ist die gleiche Verdrehung der Verhältnisse wie beim Messopfer, wenn heute Musiker meinen, dass sie mit bestimmten Instrumenten oder Akkorden den Heiligen Geist in Bewegung setzen können. Und doch wird das gesagt und es scheint, dass manche das sogar glauben. Ein gewisser Kevin Prosch, Anbetungsleiter in den Vineyard-Gemeinden. Er hat das gesagt in einem Interview. Man kann das nachlesen. Er steht dazu und ist davon überzeugt. Hat einmal Folgendes gesagt: Ich habe bemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammen spiele, also nicht singe. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Nun, hier hat der Mensch Gott in der Hand. Und das ist das Gegenteil von Anbetung. Denn Anbetung ist ja eben das Bekennen, dass Gott alles in der Hand hat. Dass er erhaben ist. Und dass ich in seiner Hand bin. Und darum falle ich vor ihm nieder und gebe ihm die Ehre für alles. Wir können mit Anbeten nichts erzwingen. Anbetung oder Lob, das ist die Antwort des Glaubenden auf Gottes Handeln und Reden. Gott hat gehandelt, Gott hat geredet, darum rühme ich ihn, darum bete ich ihn an. Nun, wie sollen wir dann 2. Chroniker 20, 22 verstehen? Das ist eine ganz interessante Geschichte hier. Also sicher der einzige in den Annalen der Weltgeschichte festgehaltene Bericht, wo ein Chor eine Armee in die Flucht schlägt. Aber das ist passiert. 2. Chroniker 20, Vers 22. Josaphat und die Bewohner von Jerusalem werden von Feinden bedroht und sie ziehen aus, ohne Waffen, sie ziehen aus in heiligem Schmuck, die Priester und Leviten in heiligem Schmuck und sie preisen seine Güte, und dann steht im Vers 22, zur Zeit, als sie begannen mit Jubel und Lobgesang, stellte der Herr einen Hinterhalt, wieder die Kinder Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, welche wieder Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und da könnte man ja denken, aber hier steht's doch, durch Lobpreis oder der Feind geschlagen. Also geschah das, was sie eigentlich wollten. Nun, wir dürfen nicht vergessen, was vorher steht. Vorher wird uns beschrieben, wie die Gefahr am Horizont aufzieht. In Kapitel 20, Vers 1, es geschah hernach, da kamen die Kinder Moab und die Kinder Ammon und mit ihnen von den Meunitern wieder Josaphat zum Streit und man kam und berichtete Josaphat und sprach. Berichtet also von dieser Bedrohung. Und was tut dann Josaphat? Er, Vers 3, da fürchtete sich Josaphat, das ist ganz natürlich. Oh, was machen wir da? Da fährt ihm ein Schrecken durch die Knochen und was tut er dann? Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus über ganz Juda, und sie suchen das Angesicht des Herrn. Und dann redet Gott durch einen Propheten und sagt, fürchtet euch nicht, ich werde euch vor diesem Feind befreien. Das Lob, mit dem die Kinder Israel oder Jerusalem und seine Bewohner ins Feld ziehen, ist also nicht das Mittel, das die Feinde schlägt, sondern ist die Antwort des glaubenden Volkes auf Gottes Verheißung. Er hat geredet, er hat gesagt, ich werde mich dieser Sache annehmen. Und während sie Gott priesen ob seiner Treue, erfüllt er die Verheißung. Ja, es geht bei der Anbetung um Gott, nicht um den Menschen. Die Anbetung soll Gott ehren, nicht den Anbeter beglücken. Das Evangelium befreit uns von uns selbst. Luther sagt einmal, lieber 1000 Teufeln ausgeliefert, als beständig mir selber. Ja, das Evangelium befreit uns von uns selbst. Das ist eine der wunderbarsten Befreiungen, die es gibt. Und es befreit uns für Gott. Für Gott. So dass fortan nicht mehr wir die Mitte unserer kleinen Welt sind, sondern dass Gott die Mitte unserer Welt wird. Er steht im Anfang, er ist die Mitte, er ist der Vollender aller Dinge. Und das sollen wir doch mit unserem ganzen Leben glauben, reden und tun zum Ausdruck bringen. In besonderer Weise in der Anbetung. Dort kommt das ja in prägnanter Weise zum Ausdruck. Dort bekennen wir, dass er Herr ist und über allem steht. Der Mensch und seine Gefühle und sein Befinden dürfen also hier weniger als sonst im Mittelpunkt stehen. Gerade da nicht die Hauptsache sein. Gerade da nicht. Und das ist vielleicht eine der schlimmsten Verwirrungen, die sich denken lässt, wenn man ausgerechnet die Anbetung zu einem Anlass macht, seine Gefühle zu feiern. Da hat man alles auf den Kopf gestellt. Denn gerade das ist Anbetung nicht. Nun, im 2. Mosebuch steht in Kapitel 30, im Vers 38, etwas. 2. Mose, Kapitel 30, im Vers 38. Es wird hier das Räucherwerk, die Bestandteile des Räucherwerks beschrieben, welche auf dem Räucheraltar in der Stiftshütte dargebracht wurde. Der Herr sprach zu Mose, nimm dir wohlriechende Gewürze, Stakte und Räuchermuschel und Galban, wohlriechende Gewürze und reinen Weihrauch, zu gleichen Teilen sollen sie sein. Mache Räucherwerk daraus, Würzwerk, ein Werk des Salbenmischers, gesalzen, rein, heilig. Dann Vers 37, das Räucherwerk, das du machen sollst, nach dem Verhältnis seiner Bestandteile, sollt ihr es euch nicht machen. Heilig dem Herrn soll es sein. Wer desgleichen macht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinen Völkern. Also das war nur für Gott. Und Räucherwerk ist hier natürlich eine Metapher oder ein Bild für die Anbetung des Volkes Gottes, welche zu Gott aufsteigt. Auch für die Verherrlichung Gottes durch die Hingabe Christi an seinen Gott und Vater. Also etwas, das zu Gott aufsteigt und Gott verherrlicht und Gottes Herz befriedigt. Und das ist nicht für euch. Es gibt Dinge, von denen Gott sagt, das ist mein. Und das darf der Mensch nicht an sich reißen. Und so dürfen wir gerade die Anbetung nicht zu einem Anlass machen, wo wir unsere Gefühle feiern, wo wir unsere frommen Gefühle zelebrieren oder eine Gelegenheit suchen, in der wir schöne Erfahrungen machen. Nein, es geht nicht um uns. Und das ist auch der Grund, warum die Heiligen Gottes, die Erlösten, Gott um seine Gerichte willen anbeten können. Also ihn anbeten, wo es ihnen gar nicht gut geht. Eine Stelle dazu in 2. Samuel Kapitel 12, Vers 20. 2. Samuel 12, Vers 20. Von der Erde auf, wusch und salbte sich, wechselte seine Kleider und ging in das Haus des Herrn und betete an. Er betete Gott an seiner gerechten Gerichte wegen. In 2. Samuel 15, Vers 32. Das ist das Kapitel, in dem beschrieben wird, wie David auf der Flucht vor Absalom Jerusalem verlassen muss. Und er weiß nicht, ob er wieder zurückkehren wird, je wieder. Er weiß nicht, ob sein Sohn ihn umbringen wird. Und dann steht in 2. Samuel 15, Vers 32, und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo er Gott anzubeten pflegt. Das steht in der deutschen Übersetzung. Das ist aber nicht zwingend. Im Hebräischen steht einfach der Ort, wo er anbetete. Also man kann das auch so sehen, der Ort, wo er gerade anbetete, da. Dann kommt jemand zu ihm. Also er betet auch hier Gott an. Denn er erkennt all diese Dinge, die befallen mich in Gottes Gerechtigkeit. Er hat es angekündigt, dass solche Dinge geschehen müssen, geschehen werden, als Folgen seiner Missetat mit Bathseba und an Uriah. Er betet an. In Offenbarung Kapitel 19, in den Versen 1 bis 4, da wird uns ein Blick in den Himmel gewährt und hier sehen wir, dass der Himmel der göttlichen Gerichte wegen anbetet. Vielleicht wäre es hier an der Stelle, uns einmal zu fragen, wann haben wir Gott das letzte Mal darüber angebetet, dass er ein Gott des Gerichts ist, dass er richtet, dass er sich im Gericht verherrlicht. Der Himmel betet so an, David hat so angebetet. Offenbarung 19, Verse 1 bis 4. Ich lese nur die Verse 1 und 2. Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Und Hiob sagt an einer Stelle, Hiob 13, Vers 15, Hiob 13, Vers 15, siehe, tötet er mich, ich werde dennoch auf ihn hoffen. Wir beten also Gott nicht an, weil wir etwas bekommen oder weil es uns dabei gut geht oder weil wir uns dabei gut fühlen. Wir beten Gott um Gottes Willen an, um seinetwillen, um seiner Werke willen. Befähigung zur Anbetung. Nun, wir haben am ersten Abend uns einige Gedanken gemacht über das Wesen der Anbetung. Wir haben es unterschieden von Gebet, Danksagung. Und zur Anbetung habe ich gesagt, man könne das auch so umschreiben, in bewundernder Weise von Gott selbst reden. Nun, wenn ich das tun will, dann muss ich Gott kennen. Ich muss ja den gut kennen, von dem ich so rede. Das ist ja auch unter uns Menschen so. Ich kann von jemandem sagen, dass er gute Werke produziert. Ich kann die Filme von Charles Chaplin bewundern, wunderbare Filme, ich kann diese Filme rühmen, dann lerne ich den Charles Chaplin selber kennen. Dann werde ich so über ihn reden können, wie er ist. Nun, ich sage dieses Beispiel, weil ich von einem Bruder in Italien hörte, der kam beruflich. Nein, es war ein Bruder aus der französischen Schweiz, der immer wieder in Italien war. Und er hatte beruflich, hatte er immer wieder irgendwie von den Behörden her mit Charlie Chaplin zu tun. Und er sagte, er kenne keinen zweiten so griesgrämigen Menschen auf der Erde. Also die Werke jemandes kann man kennen und sie rühmen, aber um eine Person wirklich zu rühmen, muss man sie kennen. Und wenn wir bewundern von Gott selbst reden wollen, müssen wir Gott kennen. Wir müssen ihn kennen. Wer ist er? Wie ist er? Und wo und wie lerne ich ihn kennen? Durch seine Selbstoffenbarung. Durch sein Wort. Hier hat er sich geoffenbart. Hier redet er von sich, von seinen Werken, von seinen Wegen. Hier lerne ich ihn, seine Absichten, kennen. Und das bedeutet, wenn ich ein Anbeter werden will, ein Anbeter sein will, dann muss ich ein Bibelleser sein. Dann muss ich einfach ein Bibelleser sein. Jemand sein, der gelernt hat, in diesem Buch Gottes Angesicht zu suchen und diesem Gott hier zu begegnen. Wie er ist, wer er ist. Hier enthüllt er sich uns. Und hier lernen wir ihn kennen. Und hier wird unser Herz voll von ihm. Und da lernen wir, vor ihm, über ihn zu reden. In bewundernder Weise von ihm selbst zu reden. Das Wort Gottes. Der Geist Gottes ist es, der uns befähigt zur Anbetung. Nun, der Geist Gottes wirkt zusammen mit dem Wort Gottes. Durch das Wort Gottes zeigt uns der Geist Gottes, wer Gott, der Vater ist, wer der Sohn ist. Johannes 16, Vers 14. Johannes 16, Vers 14. Hier wird über den Heiligen Geist gesagt, es ist der Herr selbst, der zu den Jüngern redet. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Der Geist Gottes enthüllt den Jüngern, den Gläubigen, die Wesenheiten, die Vollkommenheiten Christi. Und das bedeutet, dass Anbetung immer von Gott ausgeht. Wir sehen es wieder. Der Geist Gottes enthüllt uns den Sohn Gottes. Und das bewegt uns zur Anbetung. Wir können Anbetung nicht produzieren, wirklich nicht. Das sind alles nur Falsifikate. Wir können Stimmung produzieren, aber nicht Anbetung. Darum steht wiederum in Offenbarung 19 viermal, dort wo der Himmel anbetet, das Wörtlein denn. Das heißt, dass Anbetung immer begründet ist in dem, was die Anbetenden an Gott und an seinen Werken sehen. Sie beten ihn an, denn du hast so und so gehandelt. Sie beten ihn an, denn du bist so und so. Viermal steht in Offenbarung 19 in den Versen 1 bis 7. Denn Offenbarung 19, Vers 2. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Dann noch einmal im Vers 2. Denn er hat die große Hure gerichtet. Auch in diesem konkreten Fall ist er offenbar geworden. Und so steht das noch zweimal in diesen Versen. Entsprechend sagt auch David schon im Alten Testament in Psalm 22, Vers 25. Psalm 22 im Vers 25. Oder 26 nach anderer Verszählung. Denn von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung. Von dir kommt der Lobgesang. Geht von Gott aus. Wir haben ein wunderschönes Beispiel dafür in 3. Mose Kapitel 9. 3. Mose Kapitel 9, Vers 24. Ich lese vom Vers 22 an. Der Zusammenhang ist der, die Stiftshütte ist errichtet worden, das steht am Ende von 2. Mose. Und dann die ersten Kapitel von 3. Mose enthalten Anweisungen über die verschiedenen Opfer, wie, in welcher Weise sie dargebracht werden müssen. Dann Kapitel 8 und 9 werden die Priester eingekleidet und zum Dienst eingesetzt. Erstmals tun sie jetzt diesen Dienst. Zum ersten Mal liegt jetzt ein Opfer auf dem Altar. Und das Volk steht da und sieht das. Und dann steht hier in Vers 22, Aaron erhob seine Hände gegen das Volk und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Friedensopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Zusammenkunft. Und sie kamen heraus und segneten das Volk. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien dem ganzen Volk. Die Herrlichkeit des Herrn, alle Vollkommenheiten des Herrn leuchteten auf in diesen Werken des Herrn, und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Und das ganze Volk sah es, und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Darum jauchzen sie. Das erinnert uns vielleicht an eine andere Stelle, wo das Volk auch gejauchzt hat, aber ohne Glauben. Ohne, dass Gott zu ihren Herzen geredet hatte. Dort waren ihre Herzen von Gott weit entfernt. Und dann haben sie die Bundeslade gesehen und gedacht, so, jetzt ist der Fetisch da. Und dann alle haben so laut gejauchzt, dass die Erde dröhnte. Und sie meinten, jetzt ist Gott auf unserer Seite. War es nicht, da gab sie dahin ihren Feinden, den Philistern. Sie jauchzen hier, weil ihre Herzen von Gott berührt worden sind. Sie haben ihn gesehen, seine Herrlichkeit. Und sie haben seine Herrlichkeit gesehen, dort, wo wir sie in vollkommenerer Weise sehen, als irgendwo sonst. Denn wer könnte hier die exakte Entsprechung zu Golgatha übersehen? Dort lag das Opfertier auf dem Altar und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte es. In der Fülle der Zeit hing das Lamm Gottes an einem Kreuz, ans Kreuz geschlagen, und das Feuer des Zornes Gottes verzehrte ihn. Und wenn Gott uns die Augen dafür öffnet, das zu sehen, ja, dann mögen wir wohl niederfallen und jauchzen. Und das kann dann auch passieren. Ich habe solche Begegnungen mit dem Herrn schon gehabt, dass ich nicht wusste, wie es zum Ausdruck bringen. Dass ich geweint habe und nicht wusste, wie ich es dem Herrn sagen soll. Wie herrlich, wie groß, wie wunderbar er ist. Unbegreiflich. Aber das kann man nicht produzieren. Sonst wird das eine ganz nicht nur eine billige Sache, sondern sogar eine falsche Sache. Aber wenn Gott zu uns redet und uns die Augen dafür öffnet, wer er ist und wie er gehandelt hat in seinem Sohn, dann geschieht das, dann fallen wir nieder und dann beten wir an. Und hier sehen wir auch, was der Gegenstand der Anbetung ist. Es ist Gott, der seinen Sohn dahin gibt. Es ist der Sohn, der sich dem Willen des Vaters fügt und sich dem Vater dahin gibt, der Gegenstand der Anbetung. Im alten Israel durfte man nicht leer vor dem Herrn erscheinen. Das steht in 2. Mose 23, 15. 2. Mose 23, 15. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du beobachten. 7 Tage sollst du ungesäuertes essen, so wie ich dir geboten habe, zur bestimmten Zeit im Monat Abib. Denn in denselben bist du aus Ägypten gezogen. Und man soll nicht leer vor meinem Angesicht erscheinen. Nun, das hieß für sie, sie mussten ein Opfer bringen. Sie brachten ein Opfer. Nun, wir bringen in der Weise natürlich keine Opfer mehr. Das Opfer ist gebracht worden. Womit kommen wir denn in die Gegenwart des Herrn? Wir kommen auch nicht leer. Wir kommen nicht leer, treten nicht leer vor Gott. Wir bringen Christus. All das, was wir an Christus gesehen haben, an unserem Herrn, an unserem Retter, das bringen wir, wenn wir in Gottes Gegenwart treten. Das zeigen wir, bringen wir vor Gott dar. Davon reden wir zu Gott. In 1. Mose 45, Vers 13 steht ein unscheinbarer Satz, der uns helfen kann, das zu verstehen, wie wir zum Vater reden von seinem Sohn, von den Vollkommenheiten seines Sohnes, von der Herrlichkeit seines Sohnes. 1. Mose 45, hier hat Josef sich seinen Brüdern gezeigt, wer er ist, seine Identität vor ihnen enthüllt. Und endlich, wo sie sich von ihrem Schreck geholt haben und es fassen können, dann sagt Josef, und jetzt kehrt zurück und holt auch unseren Vater. Und dann sagt er ihnen Folgendes, und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und das haben sie getan. Die haben doch dem Vater von Josef erzählt, wie der Josef ist. Wie herrlich er ist, wie weise er ist, was er alles tut, was er alles vermag, wie wunderbar er alles geführt hat. Und sie werden ihm auch erzählt haben, auf welche wunderbare Weise dieser Josef seine Brüder zur Reue, zur Buße und zur Wiederherstellung brachte. Und so haben sie zum Vater von Josef geredet, von den Schönheiten, von der Herrlichkeit des Sohnes. Und das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Das ist die Substanz der Anbetung. Nun, es gibt einen besonderen Anlass, den der Herr seinem Volk gegeben hat, an dem das Volk des Herrn in besonderer Weise ermuntert wird, bewegt wird, an den Herrn zu denken und so den Herrn anzubeten. Das Brechen des Brotes, 1. Korinther 11, 24 und 25. 1. Korinther 11, Verse 24 und 25. Ich lese von Vers 23 an. Denn ich habe auch von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Einmal zum Gedächtnis des Herrn. Eben nicht ein Messopfer. Wir haben den Herrn nicht in der Hand. Wir bringen den Herrn nicht da jedes Mal. Wir gedenken des Herrn. Zum Gedächtnis. Er ist erhöht. Er ist Herr. Er hat uns in der Hand. Ihm verdanken wir alles. Und hier ist ein besonderer Anlass, wo die Gläubigen gemeinsam all das, was sie am Herrn gesehen haben, was ihre Herzen bewegt hat, wo sie all das zusammentragen, gemeinsam an den Herrn denken und davon reden, wie herrlich er ist, wie einzigartig er ist. Und sie reden davon vor Gott und beten so durch den Sohn den Vater an. Psalm 45, Verse 1 und 2. Hier wird in dichterische Worte gefasst, was wir nicht so schön hätten sagen können, aber weil es so schön geschrieben steht, können wir es doch nachempfinden. Psalm 45, Verse 1 und 2 oder 2 und 3 nach anderer Verszählung. Es wallt mein Herz von gutem Wort. Das Herz wallt. Es geht über. Es kocht sogar. So könnte man das übersetzen. Ich sage meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Drei Aussagen über den König, über den Sohn. Du bist schöner. Du bist unvergleichlich. Mit keinem Menschen zu vergleichen. Der Menschensohn. Holdseligkeit ausgegossen über deine Lippen, deine Worte. Nie hat einer geredet wie du. Deine Worte sind Geist und sind Leben. Und Gott hat dich gesalbt, Gott hat dich erhöht, Gott hat dich gesegnet ewiglich. Du bist der Christus Gottes. Von Gott eingesetzt. Zum Herrscher, zum Herrn, zum König. Zuvor zum Priester und zum Propheten. Das ist unser Herr. An ihn denken wir, von ihm reden wir und so beten wir Gott den Vater an. Nun, wenn wir dazu berufen sind, in alle Ewigkeit als Priester vor Gott zu reden und ihn anzubeten, wenn dem so ist, dann verstehen wir, dass in der ersten Gemeinde, dass das dort schon deutlich wird, dass es eine Gemeinde von Anbetern war. Und tatsächlich wird das gesagt über die erste Gemeinde, und mit diesen Versen schließe ich, mit diesem knappsten Gemeindeprogramm, das es geben kann, gleichzeitig das vollständigste, das wir uns denken können. Das ist ein schönes Gemeindeprogramm. Alles da. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wir sehen also einer der vier Anker oder eine der vier Säulen des Gemeindelebens war von Anfang an das Brechen des Brotes, der besondere Anlass des Denkens an den Herrn. Und wer kann an den Herrn denken, ohne dann dankbar von ihm und über ihn zu reden und ihn anzubeten?